Liebe Frau Rode-Daxa, liebe Frau Kirchhoff, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich danke sehr herzlich für die Gelegenheit, hier zu sprechen, als jemand, der sich inzwischen doch weitgehend vom Wissenschaftsbetrieb zurückgezogen hat und der hiermit dann doch noch mal einen Auftritt bekommt. Ich werde in meinem Vortrag, wenn es die Rede auf Personen kommt, jetzt die männliche Form verwenden, meine aber natürlich alle Menschen allen Geschlechts immer mit. Mein Vortrag ist, das sehen Sie hier oben rechts, Heinrich de Cerno gewidmet. Heinrich de Cerno war ein mir besonders lieber Kollege am Sigmund-Freud-Institut, Psychoanalytiker, und war nach seiner Zeit dort hier für einige Jahre auch an der IPU-Professor und baute die Hochschulambulanz auf. Und ich bin mit ihm aus der damaligen Zeit sehr verbunden und möchte das damit gerne zum Ausdruck bringen. Es wurde schon erwähnt, dass ich Soziologe bin. Wieso war ich das? Wurde ich das? Geprägt hat mich in meiner Jugend die Erfahrung der Studentenbewegung. Deshalb begann ich 1970 ein Studium der Soziologie an der Frankfurter Universität, der Heimat der kritischen Theorie. Mir wurde in meinen ersten Studienjahren sehr rasch klar, dass der Wunsch nach Revolution, der mich und viele beseelte, nicht eins zu eins im Bewusstsein der Massen auf Resonanz stoßen würde. Zu sehr verhalten die Argumente, Aufrufe und Parolen wirkungslos im gesellschaftlichen Raum. Mit dem revolutionären Subjekt, das wir uns gemäß den Vorstellungen des Marxismus erträumten, war es erstmal nichts. Wieso wurde aus diesem Subjekt nichts? Wie kommt es zu einem solchen Subjekt? Und wie ist es zusammengesetzt? Und was ist derzeit mit ihm los? Das waren die Fragen, die sich für mich aus dieser Konstellation logisch ergaben. Und dafür war der Boden in Frankfurt durchaus fruchtbar. Der kritischen Theorie hatten sich schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Fragen im Zusammenhang des ausbleibenden kommunistischen Siegeszugs und des Aufkommens des Faschismus gestellt und standen fortan im Zentrum von deren Protagonisten Fromm, Horkheimer, Marcuse und Adorno, um nur die prominentesten zu erwähnen. Die beginnenden 70er Jahre waren überdies, was auch auf die Lehre und die universitären Diskurse durchschlug, von einer beispiellosen Blüte psychoanalytischen Denkens und Treibens in den Szenen allgemein geprägt. Das wirkte sich in den menschenwissenschaftlichen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Kultur- und Literaturwissenschaften bis hin zur Medizin aus. In der Soziologie gab es, haben wir gestern schon gehört, Sozialisationstheorie, Freud-Lektüre, Entwicklungspsychologien. Besonders pflegten diese Diskurse Alfred Lorenzer und Ulrich Oevermann. Ich meine jetzt die Goethe-Uni Frankfurt. In Lorenzer verband sich ja die einzigartige Kombination eines Psychoanalytikers, der zugleich Professor für Soziologie war. Das hat es meines Wissens sonst, zumindest in Deutschland, nicht gegeben. Lorenzers Ansatz war mir dabei gegenüber dem Oevermanns zugänglicher, schon allein, weil er eingängige Bücher vorgelegt hatte und publizierte, worin ihm Oevermann, der eher verbal und in verstreuten Aufsätzen brillierte, deutlich nachstand. Lorenzers Arbeiten wirkten für mich schlüssig und ergaben eine sinnvolle Diskussion der Subjektthematik im Rahmen von kritischer Theorie. Sie lagen in der Spannweite von Natur, Sinn und Gesellschaft, wie folgerichtig mein Titel lautet. Natur, Sinn und Gesellschaft sind ersichtlich keine psychoanalytischen Kategorien. Es sind Kategorien kritischer Gesellschaftstheorie. Kritische Theorie sieht den Menschen, das Subjekt, ganz im Sinne von Marx, als ein Wesen, das gleichermaßen, wie es gesellschaftlich und geschichtlich bestimmt ist, auch aus der Auseinandersetzung mit Natur hervorgeht. Beides, Natur und Gesellschaft, sind stets in der menschlichen Praxis miteinander verwoben. Doch hatte sich menschliche Geschichte nicht nur mit Natur auseinandergesetzt, sie hatte sich auch zunehmend von Natur abgesetzt und entfernt. Die Natur ging jedoch, vereinfacht gesagt, auch etwas schief, aus diesem zunehmend distanzierten Miteinander als Verlierer hervor. Im Lauf der Geschichte bemächtigten sich die Subjekte der Natur und setzten sich mehr und mehr von ihr ab. Äußere wie innere Natur waren den Menschen im Laufe dieses Prozesses immer fremder geworden. Letzteres war geschichtlich auch der Einsatzpunkt für Psychoanalyse, als Freud damit begann. Und um dieser Dialektik der Aufklärung, wir haben das sicher schon erkannt, das Feld nicht kampflos zu überlassen, setzten Horkheimer und Adorno auf eine Haltung, die sich einem bloßen Weiter-so instrumenteller Vernunft verweigert. Sie nannten sie Eingedenken der Natur im Subjekt. Der famose Philosoph Gunzelin Schmidt-Nöhr hat diese Kategorie aus dem Zusammenhang der kritischen Theorie hervorgehoben und in eigenen Publikationen wunderbar ausgeführt, sodass ich darauf seit dem Ende der 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zurückgreifen kann. Er ist ein guter Bekannter auch von Frau King, die heute nicht da ist. Ich würde behaupten, dass sich die Vertreter der kritischen Theorie wie auch Lorenz einig darin waren, dass es in der Freudschen Psychoanalyse, wenn wo es war, ich wird, genau darum geht. Jedoch führte dies die Protagonisten der ersten Generation der kritischen Theorie kaum zu systematischen psychoanalytisch-sozialpsychologischen Ansätzen. Da, wo sie vorlagen, bei Fromm und Marcuse, hatten sie vieles Anregende, aber auch Unfertiges. Jedenfalls gab es keine Theorie des Subjekts. Die Persönlichkeitsstruktur, dies strebte nun Lorenzer ebenso wie mit ihm Klaus Horn, der mehr politische Psychologie betrieb, an. Denn bei allem Gewicht, das sie auf die menschliche Triebnatur legt, so ging ihre Argumentation, ist Psychoanalyse keine herkömmliche Naturwissenschaft, entpuppt sich vielmehr bei eingehenderer Betrachtung als Sozialwissenschaft. Lorenzer arbeitete das genauer aus. Dazu vollzog er einen Soziological und einen Linguistik-Turn. Er begab sich auf den Weg einer Sozialisationstheorie. So etwas hatte es in der kritischen Theorie zuvor nicht existiert. Jürgen Habermas tat ein Gleiches mit teilweise anderen Akzentuierungen. Beide standen im Austausch. Das Sigmund Freud-Institut und das Soziologische Seminar waren in der Mülliostraße im Frankfurter Westend nur ein paar Häuser auseinander. Mit den Mitscherlichs verband Habermas eine Freundschaft und er war Gast bei den Fachkonferenzen des Freud-Instituts. Lorenzer bezog die psychoanalytischen Begriffe in die Sozialisationstheorie ein. Die Säuglingsforschung von Spitz hatte ja klar demonstriert, wie sehr Interaktion, Beziehung von Geburt an zentral ist und die Sozialisation prägt. Es war also Interaktion, was zwischen Mutter und Kind passierte. Der Trieb war da, aber nicht als biologische, außergeschichtliche Größe, sondern als Triebschicksal. Er ging im lebensgeschichtlichen Aufeinandertreffen von innerer Natur und Interaktion auf, aus dem Erinnerungsspuren resultieren. Die Persönlichkeitsstruktur, so Lorenzer, ist aus lauter kleinen dieser inneren Interaktionsatome, die sich in all diesen Interaktionen aus dem Mit- und Gegeneinander von Natur und Gesellschaft bilden, zusammengesetzt. Lorenzer nennt sie Interaktionsform. Seine Theorie der Interaktionsform kennt nun eine Stufenfolge von Interaktionsformen, je nach Entwicklungsgrad. Zuerst gibt es nur unbewusste, physiologische, sinnlich-körperliche Interaktionsformen. Das Baby. Eigentlich bei Lorenzer schon vorgeburtlich. Es treten symbolische Interaktionsformen hinzu, anfangs durch sinnliches Fühlen und Erleben, Mimik und Gestik bestimmt, gern diente das Freudsche Thematisieren der Garnrolle seines Enkels als Beispiel. Ich glaube, das hat er aber von Lacan auch irgendwie. So dann, also erst die Mimik-Gestik, so dann im großen Raum der Sprache sich fortsetzen. Gerade letzteres verweist auf den Linguistik-Turn, der für Lorenz das wie für Habermas Denken mehr oder weniger entscheidend war, wobei die hierbei bestehenden Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen hier außer Betracht bleiben sollen. Wir haben also Natur und Gesellschaft im Subjekt. Und wir haben Sinn. Dieser Sinn ergibt sich innen aus Interaktion und Kommunikation. Er wird in Gesten und Symbolen erzeugt und vermittelt, in sprachlichem und außersprachlichem Austausch. Natürlich ist dieser Sinn sozial, gesellschaftlich. Das sinnlich und sinnvoll und unsinnig handelnde Subjekt ist zugleich immer auch Natur. Helmut Plessner, der sozialphilosophische Anthropologe, sprach vom Leibsein und Körperhaben des Menschen. Ja, seine Natur ist es, Leib zu sein, zu wachsen, Haare, Zähne zu bekommen, organisch. Körper haben bezieht sich auf die gesellschaftliche Ausdrucksfläche des Leiblichen. Der Körper gestaltet sich im gesellschaftlichen Kontext. Ein Gedanke von heute von umso höherer Anschlussfähigkeit. Nun kommt den Subjekten bekanntlich, wie schon erwähnt, Sinn immer wieder abhanden oder wird gar nicht gefunden. Oder er ist strittig oder es stimmt irgendwie nicht mit dem Lebensalltag überein. In der Lebensgeschichte konfrontiert die Sozialisation das werdende Subjekt mit Normen, gesellschaftlichen Widrigkeiten, vielleicht aus der Klassenlage heraus oder anderweitig, die nicht zu seinen praktischen Bedürfnissen passen. Vieles, was in ihm ist, kann nicht zu Ende gebildet werden, ausgeformt werden, kann nicht oder nicht angemessen symbolisiert werden. Es kommt zu wiederkehrenden Situationen, in denen es nicht verstanden wird, das Subjekt sich selbst nicht verständlich machen kann oder versteht. Die Interaktionsformen seines Handels sind dann desymbolisiert, werden verzerrt und überdeckt von Schablonen, erstarren zu unbewussten Mustern, die hinterrücks sich störend auf das Handeln auswirken. In Sprachzerstörung und Rekonstruktion hat Lorenz das ja kurz erläutert, an der Analyse des kleinen Hans. Und dort gab es ja diese Pferdesituation, die traumatisch war. Und das Pferd stand laut Freud dann für den Vater. Aber das Pferd wäre in diesem Fall die Schablone, die statt des richtigen Symbols sich da festgesetzt hat und den Zusammenhang verzerrt. Nur so ganz kurz zur Erläuterung, steht sehr, sehr breit ausgeführt in diesem klassischen Buch von 1970, Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Dies beschädigt das Subjekt biografisch und es beschränkt seinen gesellschaftlich-historisch-politischen Gestaltungsspielraum erheblich, wenn es solche symbolischen Defizite hat. In seiner Ausdrucksfähigkeit eben. Hier anzusetzen und individuellen Freiraum herzustellen, ist der Ansatzpunkt der kritischen Theorie des Subjekts. Bin ich nicht fertig? Ja, Quatsch. Diese Auffassung des Subjekts, seiner Sozialisation, seiner Strukturbildung und Beschädigung geht notwendigerweise einher mit einer neuartigen Betrachtung der psychoanalytischen Methode, des psychoanalytischen Settings. Lorenzers Gedankengang Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre führte gleich ursprünglich auch in diese Richtung. Psychoanalyse ist in ihrer Behandlungsweise von Sinn, Interaktion, Symbolik, Sprache bestimmt und operiert auch notwendig zwischen den Polen Natur und Gesellschaft. Das meint Metatheorie. Ich könnte mir vorstellen, dass dies arrogant geklungen hat und Unmut erweckt hat. Der Nachfolger Mitchell ist im Freud-Institut, Clemens de Boer, ein von der Herkunft her Mediziner, der sprach, wie man mir erzählte, von Meta-Quark. Im Sigmund-Freud-Institut gab es also auch keine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihm. Das muss man sich ganz klar machen. Es war dominiert von eher auch konservativeren Psychoanalytikern, jedenfalls gegenüber dem, was der Lorenz tat. Ja, außer die Auseinandersetzung gab es zum Beispiel bei dem erwähnten wunderbaren Klaus Horn, der auch kurze Zeit mein Chef war, und dem Psychoanalytiker Heinrich de Cerno, meinem Kollegen und Freund. Über die von Horkheimer früh getroffene Unterscheidung von traditioneller und kritischer Theorie hinaus entfaltete sich in den 60er Jahren ein tiefer reichender Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Diskurs, der die Differenzen und Typen wissenschaftlichen Denkens behandelte. Man denke nur an den Positivismusstreit in der Soziologie. Wie lässt sich, fragte sich Lorenzer damals, die psychoanalytische Methode im Reigen dieser Wissenschaften einordnen? Welchen Status hat sie? Was macht das Besondere an ihr aus? Nun, Psychoanalyse ist eine Talking Cure. Bewegt sich wesentlich im Medium der Kommunikation und ist darüber hinaus ein atmosphärisches Geschehen, leiblich, sinnlich, gestisch, assoziativ, bildhaft. Mit Habermas nimmt sie eine außerordentliche Stellung als einzige systematisch Selbstreflexion in Anspruch nehmende Wissenschaft ein. Das alles bringt Lorenzer begrifflich auf den Punkt. Es geht in der Psychoanalyse um Verstehen, um Hermeneutik, nicht um naturwissenschaftliches Erklären. Aber zur kultur- und sprachwissenschaftlichen Hermeneutik gibt es einen klaren Unterschied. Es reicht nicht, etwas nur logisch zu verstehen, auch psychologisches Verstehen. Ich verstehe, dass du sauer, traurig bist, weil begreift nicht das Spezifikum von Übertragung und Gegenübertragung im psychoanalytischen Verfahren. Entscheidend für die Möglichkeit psychoanalytischer Erkenntnis ist das szenische Miteinander zwischen Patient, Patientin und Analytiker, Analytikerin, über das sich im szenischen Miterleben auf psychoanalytischer Seite in der Gegenübertragung ein Fenster zum Unbewussten des Patienten öffnet. Ich hoffe, das war nicht zu poetisch ausgedrückt. Sich auf dieses Abenteuer einzulassen, bedeutet szenisches Verstehen. Unter dem Einsatz eigener Subjektivität, dem Verlassen der sicheren Position des objektiven Beobachters, ja, ein Wagnis, Abenteuer, wird im szenischen Verstehen die neurotische Blockade im individuellen Symbolhaushalt, infolge derer die Interaktion und Kommunikation des Subjekts immer wieder entgleist, daneben geht, aufgespürt und behandelbar gemacht. Sprachzerstörung wird behoben, indem das System von Interaktion und sprachlichen Symbolen an der Bruchstelle wiederhergestellt, rekonstruiert wird. Ich will im Hinblick auf unser Tagungsthema hier nur eben rekapitulieren und pointieren. Wir haben hier einen Ansatz, der Trieb und Methode entschieden in den Mittelpunkt stellt, überhaupt erst konzeptuell eine Kette zwischen beiden knüpft. Trieb wird in der sozialwissenschaftlichen Begriffstransformation aufgehoben, bewahrt, als das von der kritischen Theorie betonte Naturmoment, durch das die Einzigartigkeit und Unverfügbarkeit des individuellen Subjekts sich in und gegen Gesellschaft zu behaupten und sie zu verändern vermag. Das nicht identische bei Adorno, auch das Neue in der Soziologie, vielleicht auch, denke ich, Hannah Arendts Begriff der Natalität gehören in diesen Zusammenhang. Die psychoanalytische Methode ist in diesem Rahmen von Natur, Sinn und Gesellschaft verankert. Im szenischen Verstehen schafft sie es, bis auf die Triebebene vorzustoßen, wie sie sich in unbewussten, leiblich-sinnlichen und symbolischen Mustern, sinnlich-symbolischen Mustern vermittelt, darbietet. dass Erkenntnis, das Forschungssubjekt, in heilender Absicht, setzt sich diesem psychischen Geschehen, praktisch daran teilhabend, radikal aus. Psychoanalyse ist damit als einzige zentral das seelische Unbewusste behandeln und dabei notwendig systematisch selbstreflektive Methode, wesentlich Tiefenhermeneutik. Nun genügte dies Lorenzer nicht. Psychoanalyse musste auch in ihrer sozial- und kulturwissenschaftlichen Relevanz bestimmt begründet und ausgebaut werden. Das hatte die Sozialpsychologie der kritischen Theorie bis dahin noch gar nicht vermocht und in der Mehrheit ihrer Mitglieder gar nicht intendiert. Zu sehr blieb Psychoanalyse auf den Status der Hilfswissenschaft, wie Horkheimer es formuliert hatte, beschränkt. Mehr als einen klugen und kundigen Einsatz psychoanalytischer Begriffe in der Erforschung des Sozialen hatte es nicht gegeben. Sieht man vom elaborierten Werk Fromms und von Marcuses Triebstruktur und Gesellschaft ab. Es erforderte aber, so postulierte Lorenzer überzeugend, für einen grundlegenden Neuentwurf psychoanalytischer Sozialpsychologie einen durchdachten Methodentransfer auf das Feld jenseits der Couch. Er verwendete sein bisher vorgestelltes Konzept der Interaktionsform zunächst und zuvörderst für Literatur- und Filminterpretationen. Ästhetische Grundlage war hier das Kriterium, wie aufklärerisch das Werk ist, wie kritisch, ideologieimmun, indem es Subjektivität stärkt, mehrt, statt sie zu verblenden. Verbunden damit war ein eigener, nicht unbedingt psychoanalytischer Kunstbegriff, demzufolge Kunst in der Dialektik von Individuum und Gesellschaft steht und diese konsequent, gültig und gelungen, kunstvoll, zum Ausdruck bringt. Kunst arbeitet da somit mit der gesamten Palette von Interaktionsformen und bringt mit ihren Mitteln Konstellationen hervor, in denen unbewusste, sinnlich-symbolische Interaktionen ihren pointierten Auftritt bekommen. Das Spielerische, die Fantasie, früher Aufsatz Lorenzers, der erste zu dem Thema, hieß das Spiel der Fantasie, in einer literaturwissenschaftlichen Zeitschrift erschienen. Das Spielerische, die Fantasie, kommt hervor, stellt Bestehendes in Frage, bringt Verhältnisse zum Tanzen. Die Fantasie an die Macht. Paris. Aufgabe der Kunstinterpretation ist nun zu sehen, inwieweit ein Kunstwerk diesem Anspruch gerecht wird und ob es dementsprechende Wirkungen im Publikum hervorzurufen vermag. Ganz offensichtlich haben wir damit einen Gegenstandswechsel vollzogen, dem ein angemessener Wechsel in der Erkenntnisperspektive des Forschens zu folgen hat. In der Tat gibt es hier, das war für ihn ganz klar, nichts zu therapieren, nichts zu heilen. Das Jungteam von Forschen und Heilen war also hier nicht am Platz. Der Textfilm ist kein Patient. Und sich in Ermangelung eines solchen an den Autor zu halten und diesen allgegenwärtige Versuchung der angewandten Psychoanalyse, im Übrigen ein schon immer unsinniger Begriff, denn welche Psychoanalyse ist nicht angewandt, auf die Couch zu legen, abwegig. Mithin gibt es keine Übertragung. Was bleibt dann vom szenischen Verstehen übrig? Einzig die Gegenübertragung. Ohnehin das entscheidende psychoanalytische Erkenntnisinstrument. Es etabliert sich auf dem kulturwissenschaftlichen Feld ein intensives, aber einseitiges Text-Leser-Verhältnis. Der Text ist tot und stumm. Er wird dem Rezipient lebendig. Im Erleben des Rezipienten kommen die Wirkungen des Kunstwerks oder von Protokollen zum Ausdruck. Interessant ist hier weniger ein offensichtliches Geschehen, narrativ, sondern was sich an latentem, nicht offen zum Ausdruck gelangenden, kontroversen, normwidrigen, überschreitenden zeigt. Die entsprechenden Stellen fallen dem Rezipienten auf, insofern sie Irritationen auslösen. Sie werden gesammelt und auf ihren emanzipatorischen oder bloß affirmativ bewahrenden, wenn nicht restaurativen Gehalt hin untersucht. Ich will kurz versuchen zu erläutern, was mit Irritation gemeint wird. Ich selbst war mir auch nicht im Platz. Das hat jetzt unmittelbar mit Gegenübertragung nichts zu tun. Es gibt ein schönes Beispiel von dem ja absoluten Experten und Vertreter der tiefen hermeneutischen Kulturanalyse der Gegenwart, Hans-Dieter König. Der analysierte ja Riefenstahl-Filme über Nazi-Parteitage und es kam dieser Reichsadler im Hintergrund vor, sehr dominant und mächtig. Und Hitler wandte sich in seiner Rede, aber bezog sich auf Gott. Und jetzt war die Irritation da, was macht dieser Adler, der auch sonst symbolisch überall auftauchte, auch natürlich auf, als Emblem. Was ist die Bedeutung dessen? Und das an diesem Symbol oder an dieser Schablone besser entzündete sich oder ergab sich die Irritation. Und dann erzeugte das eine Interpretationssequenz, die dann sehr erfolgreich war. Das muss man bei Hans-Dieter, ich habe die entsprechende Stelle, König, nachlesen. Also der Rezipient einer solchen künstlerischen Objektivation, wie eines Films zum Beispiel, ist der psychoanalytische Kulturwissenschaftler, der nicht zwangsläufig Psychoanalytiker sein muss. Er hat keine psychoanalytische Ausbildung in Richtung auf den Heilberuf. Seine Ausbildung findet nicht in DPV oder DPG, sondern, wenn überhaupt, in der psychoanalytischen Hochschule statt. Er sitzt mithin nicht allein hinter der Couch, im Lesesessel, Kinositz, das natürlich auch, sondern in einer Reihe von eben solchen Kulturwissenschaftlern. Sie bilden eine Interpretationsgruppe. In ihr werden die Irritationen und Gegenübertragungen thematisiert, abgewogen und im Durchgang durch das Werk soweit wie möglich zu einem Interpretationszusammenhang systematisiert. Selbstverständlich fließen in diesen Forschungsprozess auch eigene lebenspraktische Vorannahmen ein und es spielen kulturelle sowie geschichtliche Gesichtspunkte eine Rolle. Und die Gefahr der, ich nenne es mal etwas schief, Gegenübertragungsritis, die gestern Frau King ansprach, die muss natürlich ausgeschlossen werden. Also man muss natürlich auch wieder in den, wie ich erwähnte, geschichtswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Kontext des Werks der Objektivation gehen und dann erst Interpretationen zu einer Gestalt formen. Die Grundlage für diesen tiefen hermeneutischen und tiefen hermeneutisch-kulturwissenschaftlichen Forschungsansatz hat Lorenz 1974 in die Wahrheit der psychoanalytischen Erkenntnis entfaltet. Mit Bedacht hat Lorenz dort, nur dies will ich zu dem Punkt hier noch hinzufügen, als praktisch änderndes Verfahren, somit in Geschichte eingreifend bestimmt. Dieser weite Begriff führt auch über den Therapierahmen hinaus. Kunst besitzt das Potenzial zu praktischer Veränderung und im tiefen hermeneutischen Interpretationszugang wird diese Veränderung durchgearbeitet und nachvollziehbar gemacht. Lag der Fokus der Lorenzerschen kulturanalytischen Arbeiten noch schwerpunktmäßig im Bereich von ästhetischer Expression, Literatur bis Architektur waren seine Felder, so vollzog sich bei den nachfolgenden Protagonisten, angefangen mit Hans-Dieter König, ein Wechsel zu politischen Sujets. Nicht nur, aber eben auch. Das waren Reden und Auftritte Politiker, von Politikern, politische Aufklärung in Film, Fernsehen und Schule und so weiter. Mehr und mehr trat auch die Interpretationsgruppe in den Vordergrund, die sich von den Meistersupervisoren emanzipierte. Die Stoffe lagen zumeist, das berührt ja jetzt auch die Tagung, aktuell im medialen Bereich, Fernsehserien, YouTube und Ähnliches. Insgesamt, so möchte ich abschließend herausstellen, wird der tiefenhermeneutische Ansatz als einziger der Tatsache gerecht, dass der sinnlich unbewusste Anteil an unseren Einstellungen und Handlungen hoch und im Alltag einflussreich ist. Ich denke daher, dass noch mehr betont werden sollte, wie bedeutsam diese Forschungsrichtung ganz grundsätzlich für Sozialpsychologie und politische Psychologie, Sozialwissenschaften generell ist. Es sollte daher angestrebt werden, sie zu einer wichtigen Stimme in der zeitgenössischen Diskussion zu machen, wie sie es zu Zeiten der Mitscherlichs, Richters zum Beispiel, schon einmal war. Läge es nicht nahe, aus der Reflexion des Naturverhältnisses, wie ich sie auf der Grundlage der kritischen Theorie skizziert habe, einen Anlauf zur Untersuchung des zentralen Gegenwartsthemas von überlebenswichtiger Bedeutung, human und planetar, zu wagen, unserem Naturverhältnis im Anthropozän. Es ist schon erstaunlich, dass tiefenhermeneutisch-kulturanalytische Forschung hierzu meines Wissens nicht zu verzeichnen sind. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir unser Schicksal im Anthropozän nur bewältigen, wenn wir uns den Tiefen und Abgründen unseres Unbewussten stellen, um den Motiven unserer Umweltfeindlichkeit, aber auch Freundlichkeit, wirklich inne werden. Eingedenken der Natur im Subjekt also, via kollektiver, tiefenhermeneutischer Selbstanalyse. Es gibt ja auch kein Gegenüber mehr, nur die äußere Natur. Es ist eine vollständige Inklusion. Wie Habermas mal in der postnationalen Konstellation sagte, das ist ein Zustand, dem wir noch gar nicht so gerecht werden. Ich denke auch, ja, gut. Ohne eine libidinöse Umstellung, eine libidinöse Besetzung der äußeren Natur in Gestalt einer neuen Sinnlichkeit. Das klarzumachen ist Aufgabe kritischer, psychoanalytischer Sozialforschung. Wird es keinen dem Klimawandel angemessenen Bewusstseinswandel geben können? Ich komme noch nach dem Ende meines Vortrags zu der Aufgabe, die mir gestellt wurde, diese schlimmen drei Fragen zu beantworten, die gestern schon erwähnt wurden. Ich versuche es auch recht pointiert zu machen. Frage 1. Wie, wo und was, als was zeigt sich in Ihrer Forschung das Unbewusste? Nun, ich mache ja keine empirische, qualitative Forschung, also nicht aus Arroganz, sondern eher aus ein bisschen aus Faulheit vielleicht heraus oder weil ich lieber begrifflich denke rein. Also in meiner theoretischen Forschung ist das zum Beispiel das Fortleben von Religiosität im Zeitalter der Säkularisierung. Ein Beispiel: vor vielen Jahren spazierte ich auf Unter den Linden an einem großen erleuchteten Autosalon in der Adventszeit vorbei. Dort liefen Engel herum zwischen den Autos in Engelskostümen. Das war aber wirklich eine Irritation. Ich dachte, hier ist Kunst, das ist eine Performance oder so. Es war es aber nicht. Es war einfach eine feierliche, sakrale, automobilistische Selbstfeier. Entschuldigung. Ich habe zum Automobilismus auch mal was geschrieben. Entschuldigung. Also bei Fußballfans, ich bin selbst Anhänger, da erlebt man das ja auch, wenn sie auf den Rasen knien. Und okay, da gibt es eine Masse. Ich bin ja Pfarrerssohn, ich habe auch einen Blick dafür vielleicht oder so. Ja, das finde ich hochinteressant. B, auch noch zu dieser Frage, in der Gegenübertragung, die ich bei mir ja auch immer vollziehe, das betrifft das Tier-Mensch-Beziehungsfeld. Ich sprach schon mit Ihnen darüber. Also ich bin sehr, also auch meiner Beziehung gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt auf der Spur. Und da ist sehr viel Libidinöses drin. Also ich denke an die Stofftiere, da kann man bei Tillmann Habermas filmen. Auch die Frage der Sexualität mit Tieren. Wenn ich hier einen längeren Vortrag hatte, hätte ich Ihnen etwas, das hätte Sie aus den Schuhen gehauen, von Paul Barin zitiert, der mal zur Jagd gegangen ist, was ich auch tat, aber nur als Mitjäger. Das sind Erlebnisse, die man dort hat, die sind tief unbewusst und von einer enormen biografischen Wucht. 2. Wo würden Sie unbewusste Prozesse gesellschaftlich-kulturell situieren? Zentral. Ich würde sie zentral benennen. Sie sind an sozialem Handeln stets beteiligt. Es gibt überall Libido, Affekt, Angst, Destrudo, Übertragung, Gegenübertragung. Hat auch mal Ulrich Oevermann gesagt, überall gibt es doch Übertragung und Gegenübertragung. Aus dieser Denkposition sollten wir selbstbewusst den Homo unconscious gleichrangig etwa mit Homo Faber, Homo Ludens, Animal Rationale, Animal Symbolicum, Tool Making Animal, zum Merkmal von Homo Sapiens erheben und damit die Aktualität und Unentbehrlichkeit der Humanwissenschaft Psychoanalyse ins Blickfeld rücken. Drittens, enthält Ihr Ansatz eine implizit metapsychologische Konzeption und wenn ja, welche? Ja, die Freud'sche, im Rahmen der dargelangten legten Metatheorie, vereinzelt auch Verstreutes aus der nachfreud'schen Theoriegeschichte. Aber das ist nicht so mein Schwerpunktinteresse gewesen und auch nicht mehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.